Heißt das etwa, die dümmsten Menschen lassen sich am meisten impfen? Ich stelle nur Fragen.
Deshalb wird der nächste Bundestag möglicherweise laut Beobachtern bis zu 1000 Abgeordnete beherbergen. Aber Schwamm drüber.
Auf einmal ist die vierte Welle weg. Ja, eben war sie. Wieler hatte gerade erst gesagt, die vierte Welle ist da, schon ist sie wieder weg. Erklärt's mal. Welche Maßnahmen haben jetzt nochmal genau dazu geführt? Schwamm drüber.
Die Vereinigung Querdenken 711 kündigte bereits ein bundesweites Ehecasting an. Als Top-Anwärterinnen gelten dem Vernehmen nach die Sängerin Nena sowie die Journalistin Milena Preradovic.
Ich schredder bloß Artikel 54. Ich habe mich auch extra nochmal schlau gemacht, ob strafbar ist, das Grundgesetz zu schreddern. Ich bin da auf Paragraph 90a Strafgesetzbuch gestoßen.
Und da schreddern wir auch.
Basta Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist der letzte Donnerstag vor dem heiligen Wahlabend. Heute ist Donnerstag, der 23. September 2021. Hier ist ein Politik-Spezial und mein Name ist Benjamin Golme. Hallo.
Mein Name ist Marcel Jopper. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Heute mit einer Spezialsendung. Sind ja quasi nur noch wenige Tage oder sogar Stunden bis zur Bundestagswahl. Grund genug, mal mit der Lupe auf das politische Berlin zu schauen. Aber Moment, sind denn alle da?
Your Excellency, you
have... can you hear me now?
Yes, we can hear you.
Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Merkel, schön, dass sie da ist. Ich bin auch da, aber nur körperlich anwesend. Also wir haben heute Radiosendung gemacht, direkt danach ging es in ein Interview, eine Stunde lang mit einem grünen Abgeordneten. Das habe ich auch geführt. Jetzt habe ich diese Sendung vor mir. Also entschuldigen Sie, wenn es heute richtig schlecht wird.
Der wird heute Abend gut schlafen.
Ich bin bereit für die Rente.
Ja.
Bundeskanzlerin Merkel ebenfalls bereit für die Rente. Sie wird wohl tatsächlich ausscheiden aus dem politischen Berlin. Oh mein Gott, dass wir das noch erleben dürfen. Aber viele bleiben uns erhalten. Es sind mehrere hundert, die im Bundestag dann auch weiterhin das Sagen haben oder auch ganz neue reinkommen. Mhm. Der Bundestag, hunderte oder vielleicht auch tausend, er wird ja immer größer. Und das wird auch nicht verhindert. Warum eigentlich? Was ist eigentlich jetzt mit der Wahl? Wahlrechtsreform. Darum werden wir uns heute kümmern. Mhm. Außerdem angetreten die Jungs von Konsens TV. Das Wahrheitsministerium informiert mitten im Wahlkampf.
Ja, Wahlkampf ist ein gutes Stichwort. Viele sagen ja, der Wahlkampf ist irgendwie ein Schlafwagenwahlkampf. Die anderen sagen, ist mir egal, das politische Angebot, da ist irgendwie nichts für mich dabei. Aber vielleicht gibt es ja oder gab es ja das ein oder andere Skandälchen in den vergangenen Wochen und Monaten, das Sie nicht mitbekommen haben. Das soll sich heute ändern.
Und am Ende haben wir dann noch ein schönes Ranking für Sie. Wir werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viel darüber verraten. Wir wollen Ihnen außerdem heute auch keine Wahlhinweise geben. Wir wollen nicht sagen, was Sie wählen sollen. Und wir werden auch gar nicht über viele Parteien sprechen. Und sollten wir über eine Partei vielleicht ein bisschen besser sprechen, heißt das auf keinen Fall, dass Sie sie nicht wählen sollten. Gehen Sie ruhig wählen, wenn Sie das möchten. Wenn Sie das nicht möchten, ist das auch egal. Und was Sie wählen, ist uns auch egal. Ich denke, das ist der freiheitliche Liberalismusgedanke, den wir in Deutschland alle haben sollten.
Ja. Was uns übrigens nicht egal ist, das sind, was für eine Überleitung, Ihre Zuschriften. basta.berlin@snanews.de, unsere Adresse. Wir können nicht immer alle E-Mails beantworten, aber Sie merken sicherlich dann auch, wenn Ihre E-Mail es zum Beispiel war, die uns einen Denkanstoß, Rechercheanstoß für eine Sendung gegeben hat, was dann hier mit einfließt. Da sind richtig tolle Sachen auch wieder gekommen und wir beginnen mit Gerd.
Gerd aus Wiesbaden, er hat uns geschrieben, seit 6 Jahren bin ich gezwungenermaßen Tafelkunde bei der Tafel Wiesbaden, da ich als Erwerbsminderungsrentner auf Hartz-IV-Niveau lebe. Und es ist eine lange Mail, wo er uns dann auch noch bittet, uns mal um was zu kümmern. Und Marcel hat es gemacht.
Ja, es gab so ein paar Sachen, die ihn irritiert haben. Erstens wurde dort bei der Tafel ein neuer Pass mit einem QR-Code oder so einem Barcode eingeführt. Gut, könnte ja wegen der Registrierung Hygienemaßnahmen sein. Dann wurde er am Eingang aber gefragt, ob er geimpft ist oder nicht. Es gab auch nicht die Möglichkeit zu sagen, nee, sage ich nicht, oder getestet, sondern nur geimpft oder nicht. Er hätte auch trotzdem reingehen können, aber er hat das so ein bisschen als Warnzeichen gegeben, ob sich da schleichend 2G oder 3G ankündigt bei den Tafeln.
Im schlimmsten Fall ja dann also nur für geimpfte, bedürftige Menschen was zu essen. Das ist ja letzten Endes so die Sorge, die dahinter stehen könnte.
Ja, ich habe dann mal bei der Tafel, bei der Dachorganisation hier in Berlin angeklingelt. Man will in Wiesbaden speziell da nochmal nachfragen, was da los ist, was es mit diesem Barcode und so weiter auf sich hat. Was man mir aber sagen konnte ist, jede Tafel ist ja quasi ein eigener kleiner Verein und diese kleinen, Stellen, wo man dann eben sich diese Tüten abholen kann. Die können selbst einfach bestimmen, ob sie 2G, 3G machen oder nichts davon. Mir wurde gesagt, dass viele Ehrenamtliche, weil sie älter wären, das nicht schlecht fänden, wenn es denn 2G oder 3G gäbe. In einzelnen Filialen soll es das auch schon geben.
Aber das sind ja auch bedürftige Menschen. Wenn sie ab 11. Oktober ihren Test selber bezahlen sollen, dann wird ja aus 3G ganz schnell kein Zugang mehr.
Also was man mir versicherte, war, dass es bisher die Regelung gab, dass immer für Menschen, wenn man sich entgegenkommt, eine Lösung war, dass zum Beispiel für Leute, die diese Karte haben, dass denen die Tüten zu Hause vor die Tür gestellt werden, dass jemand anders das für diese Leute mitbringt, was im Krankheitsfall bisher übrigens auch schon der Fall gewesen sein soll. Aber genau kann sie das natürlich jetzt, also da gibt es nicht irgendwie einen Kodex, den man da unterschreiben muss, dass das so ist. Wir müssen das im Auge behalten und wenn wir eine Antwort aus Wiesbaden bekommen, werden wir da speziell dann für Gerd dann auch nochmal das weiterleiten.
Und weiter geht's mit Uwe.
Ja, der Uwe, der bezieht sich auf unsere letzte Folge von Buster Berlin 99 und er schreibt, Zitat, immer wieder wird auf den Injektionsvermeidern herumgehackt und diese als bildungsferne Infektionsopfer dargestellt. So auch unser hochmerkwürden Gauck. Aber wie sieht es wirklich aus? Wie sieht es denn aus mit Bildung, Spritzen und Injektionen?
Und spannend ist, was uns der Uwe da mitgeschickt hat. Also jährlich gibt es den sogenannten INSM-Bildungsmonitor. In die seit 2004 jährlich erstellte Studie fließen 93 Indikatoren ein. Das reicht von der Zahl der Schulabbrecher in einem Bundesland bis zur Zahl der frisch gekürten Doktoren, die von einer Universität kommen.
Das Ganze wird dann in der Punktzahl verrechnet. Je höher die Punktzahl, desto besser das Bildungssystem oder auch je höher das Bildungsniveau in dem jeweiligen Bundesland. Und nun sehen Sie die aktuellste Übersicht aus dem Jahr 2021. Schnell ist da zu erkennen, der Freistaat Sachsen liegt mit 66,8 Punkten auf Platz 1, folgen Bayern mit 62,9 Punkten, Hamburg mit 58,7 und Thüringen mit 58,6 Punkten.
Ja, und wie sehen jetzt noch genau die Impfquoten aus? Schauen wir doch mal auf das Impfdashboard der Bundesregierung.
Gerne.
Sachsen? Schlusslicht mit 57,1%, darüber auf dem vorletzten Platz Thüringen mit 60% und auch Bayern steht nicht wirklich gut da. Also, dass die Impfquote jetzt hier mit dem Bildungsniveau zu tun hat, lässt sich jedenfalls auf die Art und Weise nicht nachweisen.
Nee, und ich habe im Kopf, du wolltest noch ein Wort in dem Zusammenhang zu Bremen verlieren. Übrigens im Bildungsranking letzter Platz.
Nein! Bremen hat doch die höchste Impfquote. Heißt das etwa, die dümmsten Menschen lassen sich am meisten impfen? Ich stelle nur Fragen. Nein, ich stelle natürlich keine Fragen. Ich benutze bloß deren Aussagen zu anderen Gunsten.
Ja, ist richtig. Ja.
Bremen, da fällt mir noch was ein. Höchste Impfquote? Höchste Inzidenz. Was ist hier los?
Das mit dieser Frage lassen wir sie allein.
Es ist halt nicht so einfach. Man kann es sich nicht so einfach machen.
Nein.
Wegen AfD, wegen Ostwind, wegen, weiß ich nicht, weil Bhakti mal mit Kretschmer gesprochen hat. Das ist nicht so einfach. Auf einmal ist die vierte Welle weg.
Ja.
Eben war sie, Wieler hatte gerade erst gesagt, die vierte Welle ist da, schon ist sie wieder weg. Erklärt's mal. Welche Maßnahmen haben jetzt nochmal genau dazu geführt? Schwierig, das ist alles nicht so einfach.
Schnellwelle, abflauende Welle, Zwischenwelle. Was uns da nicht alles einfällt. Was ist denn Ihr Name für die aktuelle Welle? Gerne mal in die Kommentare da unten drunter. Wie nennen Sie denn die aktuelle Welle?
Pandemie der Ungeimpften.
Mein Name.
Donauwelle.
Nein, ich weiß nicht. Ja. Jetzt kommen wir aber noch zu einer E-Mail oder zu mehreren E-Mails. Mehrere hatten uns darauf angesprochen, zu Recht und vielen Dank dafür. Ebenfalls Bezug nehmend auf die vergangene Sendung. Denn da hatten wir ja die Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung vorgestellt. Und die hatte besagt, dass ein neuer Lockdown rund 52 Milliarden Euro kosten würde.
Außerdem kommt diese Studie zum Ergebnis, dass die Einführung von flächendeckenden 2G-Standards nur 13 Milliarden Euro Verlust für die Wirtschaft zu Buche schlagen würde. Viele Medien und Politiker haben das dann gerne so zitiert und für 2G Werbung gemacht.
Super. Ist aber nur die halbe Wahrheit, weil, das hatten wir auch schlicht überlesen, was auch berechnet wurde, ist das 3G-Modell. Also was würde das denn, wie würde sich das auf die Wirtschaft auswirken? Da kam man auf Kosten von 6,5 Milliarden Euro, also nochmal deutlich weniger.
Das passt allerdings nicht ganz so gut in die Argumentation. Und nein, im Wahlkampf ja schon gar nicht, wo ja immer ja Bundesländer zu 2G wechseln möchten und das schon tun. Deshalb vielen, vielen Dank, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Ich muss sagen, ich hatte das ja auch wirklich bloß überflogen und wir hatten es extra so gesagt, dass wir uns nicht mit der Studie auseinandergesetzt haben. Das passiert, wenn wir uns nicht mit einer Studie auseinandersetzen. Da fällt uns etwas Wichtiges nicht auf. Und sehr gut, dass Sie uns dann den Hinweis gegeben haben.
Ja, vielen Dank, definitiv. Übrigens, was in den Kommentaren, da kommen wir mal so ein bisschen zu unserem Hauptthema, was in den Kommentaren unter dem letzten Video auch mal gefragt wurde, ist, was wir eigentlich wählen. Das sage ich nicht. Aber beim Triell ist, glaube ich, nichts für mich dabei gewesen.
Ja, die Frage kommt auch per Mail. Also, was soll ich wählen, damit ich meine Stimme nicht verschenke, beispielsweise? Mhm. Ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, dass man sagt, dass Maßnahmenkritiker sich im Bundestag am besten bei der AfD wohlfühlen werden. Von den Parteien, die nicht im Bundestag sitzen aktuell, werden sich bei der Basis am wohlsten fühlen oder eben auch bei den Freien Wählern. Das sind die drei Parteien, die ich auf dem Schirm habe. Wenn man sagt, Maßnahmen lehne ich in der Form ab. Ich werde dazu keine Aussage treffen, unter anderem, weil ich mit allen Vertretern dieser Partei, mit Vertretern von allen diesen Parteien, allen gesprochen, habe ich auch gesprochen. Ich weiß auch, wie engagiert die im Wahlkampf sind. Und wenn ich jetzt sage, also der gebe ich die Chance einzuziehen im Bundestag, der gebe ich jede Chance, dann würde ich denen auch ein Stück weit in den Rücken fallen. Ich denke, sie sollten einfach so wählen, wie es ihre Überzeugung ist. Und mit ihrer Stimme werden sie ohnehin helfen. Entweder kommt die Partei in den Bundestag und kann mitmachen, oder sie unterstützen sie mit ihrer Stimme, zeigen Sympathie und helfen vielleicht auch die Wahlkampfkostenerstattung anzuschmeißen. Darum gehen Sie ruhig wählen, wenn Sie es möchten, und wählen Sie dann die Partei, die Ihnen am meisten entspricht und mit deren Gesamtpaket Sie zufrieden sind.
Ja, Gesamtpaket ist ein gutes Stichwort, weil klar ist Corona für viele im Moment das Oberthema, aber das ist natürlich nicht alles. Und toi, 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 wird Corona ja auch irgendwann mal vorbei sein, aber es gibt natürlich andere drängende Fragen, ob das Außenpolitik ist, ob das Klimapolitik ist und so weiter. Und schauen Sie einfach mal, was da die Parteien für Sie anzubieten haben. Ein Blick in die Parteiprogramme ist auch nicht schlecht. Nicht nur von denen, die im Bundestag sind, auch andere. Und wenn man mal Corona ausblendet, nur theoretisch, kommt man ja vielleicht zu einer anderen Partei. Weiß man nicht. Vielleicht.
Auf jeden Fall wird gewählt.
Ja.
Da war man sich ja auch öfter nicht so sicher.
Auch
ohne 2G, ohne 3G.
Ja, also am kommenden Sonntag, da ist es dann jetzt endlich soweit. Der Deutsche Bundestag wird gewählt. Wahlkampf hat für mich auch gefühlt irgendwie 3 Jahre gedauert. Und das wollen wir eben jetzt mal zum Anlass nehmen, auf das deutsche Wahlrecht zu schauen. Insbesondere auf die Sitzplatzverteilung im Reichstagsgebäude.
Vielleicht haben Sie ja schon mal gehört, dass das deutsche Parlament im Ruf steht, das zweitgrößte der Welt zu sein. Es gibt nur eins, was größer ist. China. Mhm. Aber wir haben ja auch nicht ganz so viele Menschen wie China. Also dort leben 17 Mal mehr Bürger. Dennoch leisten wir uns ein ordentlich großes Parlament. Mhm. Wir nähern uns diesem ganzen Thema Parlamentsgröße jetzt mal ein bisschen spielerisch. Wir schauen uns einen anderen YouTube-Kanal an. Das ist der des Deutschen Bundestages für Kinder. Und da wird erklärt, wie das Parlament funktioniert.
Das ist der Plenarsaal. Die Abgeordneten aus ganz Deutschland treffen sich hier. Zusammen bilden sie das Parlament. Die Politiker gehören unterschiedlichen Parteien an. Eine Partei ist eine Gruppe von Personen mit derselben Meinung.
Oha, sagen Sie das mal Hans-Georg Maaßen und Armin Laschet oder Boris Palmer und Annalena Baerbock. Die sind sicher nicht häufig so grün. Fake News an dieser Stelle. So, aber in der Tat, bei den meisten Bundestagsabgeordneten ist das ja häufig so, die von einer Partei stimmen. Es gibt ja leider den sogenannten Fraktionszwang, also das heißt, wofür oder wogegen gestimmt wird, das entscheidet dann häufig die Fraktionsspitze und dann zieht man als Abgeordneter dann eben mit.
Ja. Jetzt habe ich mein Grundgesetz gar nicht zur Hand. An welcher Stelle steht nochmal der Fraktionszwang im Grundgesetz?
Im Vorwort. Finden Sie nicht.
Also, selbst wenn Sie auch mal anderer Meinung sind, der Bundestag wächst und wächst, das steht fest. Er wächst und ist bislang auf 709 Abgeordnete gewachsen. Der Bund der Steuerzahler schätzt, dass jeder Abgeordnete mehr dann auch 750.000 Euro Kosten verursacht pro Jahr. Mehr Abgeordnete bedeuten dann eben auch mehr Verwaltung, mehr Büros und auch eine schwierige Arbeit in den Fachausschüssen.
Jeder Abgeordnete weiß das. Jeder Abgeordnete will das auch nach eigenen Aussagen ändern. Eigentlich fehlt ja jetzt eine Reform. Die wurde auch angeschoben, also die wurde sogar durchgesetzt, dazu kommen wir gleich. Die hat das Ganze aber noch schlimmer gemacht und deshalb wird der nächste Bundestag möglicherweise laut Beobachtern bis zu 1000 Abgeordnete beherbergen. Hui!
Das Problem kurz zusammengefasst. Auf dem Wahlzettel macht man ja 2 Kreuze. Einmal für die Partei und einmal für den Direktkandidaten. Mit der Einstimme wird also das Kräfteverhältnis im Parlament geregelt. Doch die im Wahlkreis direkt gewählten Kandidaten dürfen noch zusätzlich in den Bundestag ziehen. Stichwort Überhangmandat.
Damit das dann eben nicht das grundsätzliche Kräfteverhältnis stört, bekommen die anderen Parteien so viele Überhangmandate, dass das dann eben wieder ausgeglichen ist. Und je mehr Direktkandidaten eben oder Direktmandate aus den Wahlkreisen, desto mehr Überhangmandate und desto größer der Bundestag.
Ein Worst-Case-Szenario hat der ARD-Redaktionsleiter von Monitor, Georg Restle, kürzlich getwittert. Zitat: Augen auf bei der Erststimme in Bayern. Jedes Überhangmandat der CSU könnte zu 18 Ausgleichsmandaten der anderen Parteien führen und den Bundestag um hunderte zusätzliche Abgeordnete aufblähen. Scheint mir kein politisch komplett neutraler Tweet zu sein von ARD-Mann Restle. Aber die Frage ist natürlich, warum macht denn da niemand was? Ich meine, das Problem ist ja schon länger bekannt. Und jede Fraktion, wirklich jede Fraktion, will das Problem ja angeblich auch angehen.
Lassen Sie uns einen übergroßen Bundestag verhindern. Lassen Sie uns das Wahlrecht wieder ins Lot bringen. Wir sind dazu bereit.
Nichts tun ist Arbeitsverweigerung. Der Bundestag muss kleiner und arbeitsfähig werden.
Und dazu werden wir rechtzeitig den Bundestag auch noch mit beschäftigen und auch zu einer Entschlussfassung in dieser Legislatur kommen.
Deshalb ist die Reform so wichtig, damit wir auch nach draußen zeigen, wir sind handlungsfähig.
Sagen Union, FDP, SPD, Linke, auch Grüne und AfD sind grundsätzlich für eine Verkleinerung.
Ja. Warum passiert da nichts?
Naja, weil die meisten Direktkandidaten von der Union kommen und die regiert seit 16 Jahren.
Und was mit der SPD? Ist auch dabei.
Achso, ja, die SPD, die will das Wahlrecht ändern. Die hat auch einen eigenen Vorschlag.
Und wo ist er?
Das sagt am besten der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, zu uns.
Die SPD hat eine Position, wir veröffentlichen sie nur derzeit nicht. Aber es gestaltet sich mit der CDU einfach sehr, sehr schwer.
Ach Mensch, arme SPD.
Ja, und Sie wissen ja, jede Stimme im Bundestag zählt. Wenn wir an die Geschichte gehen, also Helmut Kohl wurde in seiner letzten Amtszeit mit gerade mal einer Stimme Mehrheit vom Parlament zum Kanzler gewählt. Da zählt ja wirklich jeder Abgeordnete, der auf der eigenen Seite ist.
Ja, ja. Aber um das Thema jetzt mal öffentlichkeitswirksam auf die Agenda zu bringen, da hatten FDP, Grüne und Linke, ich glaube, eine der wenigen Male, wo FDP und Linke zusammenarbeiten, die haben da fraktionsübergreifend Ende 2019 einen sehr wirksamen Vorschlag gemacht. Im Kern steht da, es müsste weniger Wahlkreise geben, also die sollen so ein bisschen zusammengelegt werden und damit würde man ja auch weniger Direktmandate bewirken.
Und darüber wurde dann im Bundestag abgestimmt? Komisch, ich erinnere mich gar nicht an eine Schlagzeile, die in etwa lautet: Große Koalition stimmt gegen Verkleinerung.
Ja, weil es die Abstimmung über diesen Entwurf gar nicht gegeben hat. Am 3. Juni 2020, da sollte der Vorschlag von FDP, Grünen und den Linken eigentlich zur Abstimmung im Bundestag kommen. Doch was hat die Regierungskoalition stattdessen abstimmen lassen?
Sie hat darüber abstimmen lassen, ob der Entwurf überhaupt abgestimmt werden soll. Dies wurde mit einer Regierungsmehrheit abgelehnt. Und da vielen Medien die Überschrift "Abstimmung über mögliche Abstimmung zur Wahlrechtsreform von Union und SPD abgelehnt" wohl zu kompliziert war, haben auch viele Menschen davon gar nicht mitbekommen.
Verrückt. Aber der Druck blieb dann trotzdem und deswegen haben Union und SPD im August dann angekündigt, jetzt aber wirklich und bestimmt dieses Problem anzugehen. Also quasi ein absoluter Masterplan zur Wahlrechtsreform, der da entwickelt werden sollte.
Auf einem Koalitionsgipfel wurde dann stundenlang gestritten. Es soll sogar Tränen gegeben haben. Vor allem die CSU soll sich lange hergestellt haben, denn die holen in Bayern ja fast jeden Wahlkreis. Und am Ende gab es dann dieses bahnbrechende Ergebnis.
Bei der nächsten Wahl werden 3 Überhangmandate nicht ausgeglichen. Außerdem sollen Überhangmandate mit Listenplätzen verrechnet werden.
Ich glaube, das ist jetzt ein Kompromiss, der kann sich sehen lassen.
Wow. Ganze 3 Überhangmandate sollen nicht gerechnet werden. Wahnsinn. Allein die Union hatte bei der vergangenen Bundestagswahl 43 Überhangmandate. Außerdem soll das ganze Vorhaben so kompliziert sein und auch einen Rattenschwanz an allen möglichen Maßnahmen mit sich ziehen, dass Bundestagsabgeordnete selbst das überhaupt nicht erklären können, wie das eigentlich ausgestattet ist.
Und zu einer Reduzierung der Sitze im nächsten Bundestag wird diese Reform nicht führen. Die Opposition hatte übrigens gegen das Gesetz der Großen Koalition dann auch vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe geklagt. Mit einem Eilantrag wollte sie noch vor der Bundestagswahl verhindern, dass dieses komplizierte Vorhaben so kommt. Die Richter lehnten aber ab.
Ja, immerhin, Karlsruhe will die Reform jetzt in einem Hauptverfahren prüfen. Dauert aber natürlich noch. Bis dahin werden dann möglicherweise hunderte neue Abgeordnete bald im Bundestag sitzen. Hey!
Muss ja keine schlechte Nachricht sein. Also Abgeordnete schaffen ja auch Arbeitsplätze.
Stimmt.
Man überlege mal, also da gibt es ja ein Wahlkreisbüro, zum einen im Wahlkreis, dann gibt es noch ein Berliner Büro. Mhm. Überall gibt es Büroleiter, Mitarbeiter. Dann gibt es ja noch den Fahrdienst des Deutschen Bundestages, der Tag und Nacht vor dem Bundestag Wache hält und unsere Abgeordneten überall hinfährt.
Securities, alles.
Ja, es ist teuer, aber es schafft ja auch Arbeitsplätze.
Ist völlig richtig, also zumindest für 4 Jahre, falls der Abgeordnete dann eben nicht wiedergewählt wird.
Schaffst du immer noch Arbeitsplätze, bloß bei einem anderen.
Ja, apropos wachsen, nicht nur der Bundestag wächst, auch das Kanzleramt.
Bekommen wir jetzt noch mehr Kanzler?
Ja, nein, bitte nicht, das wäre unangenehm. Nee, aber laut Regierung gäbe es jetzt einfach mehr zu tun. Das Kanzleramt nennt da jetzt zum Beispiel eine zunehmende Herausforderung bei Pandemie, Energiewende, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Digitalisierung und vieles mehr.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, deutsche Einheit, das haben wir quasi mit links gewuppt.
Ja, sicher.
Aber jetzt sind die Herausforderungen natürlich größer. Darum muss auch das Gebäude größer werden. Der 20 Jahre alte Bau des Kanzleramts soll dazu noch ein bisschen marode sein. Bei einem Gebäude, dessen Neubau damals um die 500 Millionen Mark gekostet hat, da ist es natürlich auch höchste Zeit.
Das Bundeskanzleramt in der Willy-Brandt-Straße 1 wurde von den Architekten Axel Schultes und Charlotte Frank entworfen. In seiner Form einzigartig soll es das demokratische Deutschland symbolisieren. Im Mai 2001, nach knapp 4 Jahren Bauzeit, konnte das neue Kanzleramt eingeweiht werden.
Noch einer dazu. Bundeskanzler Gerhard Schröder soll damals zum Architekten gesagt haben: Wissen Sie, wer sich hier in dem Gebäude ganz sicher nicht wohlfühlen wird? Diejenigen, die hier arbeiten müssen. War ihm wohl zu steril, der Kasten.
Ja, glaube ich auch. Aber jetzt soll der Kasten ja ausgebaut werden. 400 weitere Mitarbeiter sollen da einziehen. Aktuell sind es schon 600. Soll eine neue Kita geben, einen Hubschrauber-Landeplatz, eine Brücke über die Spree, eine weitere. Eine ganze Menge Vorhaben.
Okay, dann haben wir 1000 Mitarbeiter im Kanzleramt. 1000 Bundestagsabgeordnete, 1000 Mitarbeiter im Kanzleramt. Das ist ja was los.
Ja, ist richtig.
Du hast gerade gesagt, 600, wie viel Millionen kostet das?
500 Millionen Mark hat es vorher gekostet. Ja.
Okay.
Also der ursprüngliche
Bau. Wie viel soll der Umbau kosten?
600 Milliarden Euro.
Millionen Euro.
Millionen. Ja, 600 okay. Millionen.
500 Millionen Mark, ist das jetzt mehr oder weniger als 600 Millionen Euro?
Manche sagen so, manche so. aber der Unterschied ist ja, übrigens diese Kosten, 600 Millionen Euro ist ungefähr der Preis vom neuen Berliner Stadtschloss. Mit dem Unterschied, dass die Residenz von aktuell Frau Merkel nicht jeder Bürger einfach so mal besichtigen kann. Klopf, klopf, hallo.
Also, klingt mir nach einem richtigen Industriezweig, den wir da gebaut haben. Politik als Industriezweig. Wenn es mal eine Bundestagsachse gäbe, also es lohnt sich offensichtlich jetzt noch zu investieren.
Ja, aber eigentlich geht es uns ja nicht um die Kosten. Also von mir aus könnte das alles Milliarden kosten, der ganze Bums da. Aber dann müsste da auch wirklich mal sich was bewegen. Da müssten neue Gesetze wirklich mal was nach vorne bringen. Wirklich was tun für die gesamte Breite in der Gesellschaft. Ich meine, das wäre doch mal was. Dafür würde ich ja auch einen Euro locker machen.
Also im Wahlkampf klang das auf jeden Fall alles spitzenmäßig, ja. Muss ich sagen. Also
ja.
Was haben wir nicht alles geleistet in den letzten Jahren? Was werden wir nicht alles leisten, ist doch alles bestens. Mhm. Die Pläne, die haben sie in der Schublade, holen sie bloß raus und dann wird Deutschland klimaneutral, dann bleibt Deutschland wirtschaftlich stark und alles wird gut. Die Medienberichterstattung über den Wahlkampf ist natürlich allgegenwärtig, sogar so allgegenwärtig, dass die Corona-Politik ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist.
Oha, deswegen ist es Zeit, jetzt mal ein wirklich seriöses Sendeformat an den Start zu bringen. Hier eine neue Ausgabe für Sie von den Jungs von Konsens TV. Das Wahrheitsministerium informiert. Viel Vergnügen.
Konsens TV, das Wahrheitsministerium informiert.
Guten Abend, sehr verehrte Wählerinnen und Wähler. Wir begrüßen Sie zu einigen wichtigen Bekanntmachungen.
München. König Markus I. aus Bayern hat sich in einem flammenden Appell an seine Untertanen gewendet. Der Monarch und mögliche Schattenkanzler rief alle Bajuwaren dazu auf, am kommenden Wahlsonntag alle Kreuze bei der royalen CSU zu machen.
Um eine besonders schlagkräftige Wahlentscheidung zugunsten Söders christlich sinkender Union zu bewirken, solle außerdem auch jedes Familienmitglied dringend, vehement zum Urnengang aufgefordert werden.
Nehmen Sie, fragen Sie alle, heute ist, nein, Sie fragen Sie, was möchtest du denn wählen? Und wenn diejenigen sagen CSU, sagen Sie sofort mit zum Wählen. Wenn Sie sagen, Sie schwanken noch beim anderen, sagen Sie, gute Idee, lasst dann eine Woche Zeit, die Wahl ist erst nächste Woche.
In Bayern findet die kommende Bundestagswahl für CSU-Wähler also am 26. September statt. Die Anhänger übriger Parteien werden am 3. Oktober in die Wahllokale gebeten.
Berlin. Nach dem nunmehr dritten Triell der KanzlerInnen-KandidatInnen Baerbock, Scholz und Laschet konnte jede der drei Parteien den Sieg am Ende der TV-Ausstrahlung für sich verbuchen. Die Bündnisgrünen beriefen sich dabei auf eine Aussage ihrer Spitzenkandidatin Baerbock. Diese hatte erklärt, 85% der Menschen sagen, wir müssen beim Klimaschutz endlich mehr tun. Genau dafür trete ich an.
Die CDU wiederum sprach nach dem dritten Triell von einem Hattrick für Kandidat Laschet. Der sächsische CDU-Staatssekretär Konrad Clemens erklärte auf der sozialistischen Plattform Zwitscher, Zitat, starker Armin Laschet. Auch bei diesem Triell ist Laschet aktiver, leidenschaftlicher und inhaltlich stärker als die Konkurrenz.
Währenddessen konnten auch die Sozialdemokraten mit ihrem Kandidaten Scholz feiern. Der SPD-Parteivorstand notierte ebenfalls auf Zwitscher, Zitat, Hattrick, Olaf Scholz hat alle Trielle gewonnen. Rund 42% der von den Medien befragten Zuschauer sollten ihn am überzeugendsten gefunden haben. Zusammengefasst hat der Triellabend also überraschenderweise ausschließlich Sieger hinterlassen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Kiel. Beunruhigende Meldung um den schleswig-holsteinischen FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. Laut der Nachrichtenseite Telegram gibt es Vorwürfe gegen den Bundestagsvizepräsidenten. Er habe sich vor über 40 Jahren selbst klonen lassen, um sein politisches Erbe zu sichern. Der rund 30 Jahre jüngere Doppelgänger Kubickis hört auf den Namen Christian Lindner und ist derzeit FDP-Chef.
Beweisen sollen dies unter anderem frühe Bilder Kubickis, die eine verblüffende Ähnlichkeit zum FDP-Spitzenkandidaten aufweisen. Schulfreunde Lindners erinnern sich außerdem an einen bereits in jungen Jahren stark ausgeprägten Liberalismus sowie eine chronische Marktorientierung. Kubicki selbst aber dementierte die Gerüchte mit den Worten, besser kein Vater sein als Falschvater sein.
Leverkusen. Der künftige Bundesminister für Gesundheit, Corona und Quarantäne, Professor Dr. Karl Lauterbach, hat sich in einer digitalen Bürgersprechstunde Fragen aus dem Volk gestellt. Selbstverständlich ging es dabei vornehmlich um gesundheitliche Fragen wie Zahnhygiene, Alkoholismus oder Drogenpolitik.
Lauterbach sieht immer ein wenig aus wie auf Crystal. Ich glaube, ich bin von uns beiden hier der Arzt und die Leute, die Crystal nehmen, die sehen anders aus darauf. Also darauf könnt ihr sicher sein.
Auch zum Themenkomplex Corona-Politik äußerte sich der routinierte TV-Mediziner in seiner Online-Sprechstunde. Im Gegensatz zur bisher eher warnenden und mahnenden Haltung scheint jetzt eine Trendwende erkennbar. Den Ausführungen Lauterbachs zufolge sei ein Ende der Pandemie klar abzusehen.
Die Pandemie wird erst enden, wenn er kein Single mehr ist. Wer opfert sich? In dem Sinne wäre ich auch froh, ein Grund mehr, dass die Pandemie bald zu Ende ist.
Die Vereinigung Querdenken 711 kündigte bereits ein bundesweites Ehecasting an. Als Top-Anwärterinnen gelten dem Vernehmen nach die Sängerin Nena sowie die Journalistin Milena Preradovic.
Und uns erreicht soeben noch eine Eilmeldung. Schwerin, wenige Tage vor den Volkskammerwahlen 2021 gibt es eine bemerkenswerte Trendwende im Wahlkampf. Die Unionsparteien CDU und CSU sowie SPD und Grüne haben ihre politische Konkurrenz offiziell für beendet erklärt. Man wolle von nun an gemeinsam an einem Strang ziehen und das Land gemeinsam regieren.
Auch würden die Parteistrukturen in Kürze zusammengelegt. Der neue Name der gesamtdeutschen Mutterpartei solle fortan Bündnis Union die Rot-Grünenden lauten. Hier das erste Statement der drei gemeinsamen Parteivorsitzenden.
Ist, manche deuten es als Schwäche, dass man nicht polarisiert, aber ich empfinde es eher als Stärke.
Ich bin als Politiker eher einer von denjenigen, die gerne sachlich sind.
Was mich geprägt hat, ist dieses, es gibt auch mal Rückschläge.
Die künftigen politischen Schwerpunkte der Einheitspartei. Steuererhöhungen bei gleichzeitigen Steuersenkungen. Eine Bekämpfung des AfD-gemachten Klimawandels sowie Tempo 130 auf deutschen Radwegen.
Und damit enden die aktuellen Bekanntmachungen. Bitte gehen Sie wählen. Wählen Sie Bündnis Union, die Rot-Grünenden. In diesem Sinne, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Guten Abend.
Ja, Spitze, ganz herzlichen Dank an die Jungs von Konsens TV. Wir sind also am Vorabend des heiligen Wahlabends und darum wird es heute jetzt natürlich nochmal um den Wahlkampf gehen. Hm. Die Kamper, der Professor aus Heidelberg, Steinbrücks Stinkefinger oder Schröders Gummistiefel. Schlagworte aus den vergangenen 25 Jahren in Wahlkampf Deutschland. Mhm. In anderen Ländern geht es natürlich nochmal ganz anders zur Sache.
Präsident Clinton did. He was impeached. He lost his license to practice law. He had to pay an $850,000 fine to one of the women, Paula Jones, who's also here tonight. And I will tell you that when Hillary brings up a point like that, and she talks about words that I said 11 years ago, I think it's disgraceful, and I think she should be ashamed of herself, if you want to know the truth.
So klang das beim legendären Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton. Trump wurde ja wegen seiner Aussage, man könne Frauen einfach so mal zwischen die Beine greifen, durchaus kritisiert. Und Hillary Clinton ging er ja dann für ihren Ehemann an. Ja.
Also Frauen zwischen die Beine greifen oder auch dem politischen Konkurrenten die Staatsbürgerschaft absprechen oder beispielsweise fordern, dass man Hillary Clinton einfach so einsperren sollte. So ist amerikanischer Wahlkampf. Leider nicht so bei uns oder Gott sei Dank nicht so bei uns. Bei uns gibt es nämlich die Ehrenerklärung von Bündnis 90 Die Grünen.
Oh, klasse. Zitat. Selbstverpflichtung für einen fairen Bundestagswahlkampf. Dieser Streit kann kontrovers und auch mal zugespitzt in den Botschaften und Aktionen ausgetragen werden. Aber er muss immer fair bleiben. Das gilt besonders für einen vorrangig digitalen Wahlkampf. Dafür setzen wir uns ein.
Die Grünen gehen also mit einem guten Beispiel voran und plädieren für einen fairen Wahlkampf. Es ist eine Selbstverpflichtung. So klang das jedenfalls Mitte Mai zum Thema sauberen Wahlkampf. Aber gut, Mitte Mai, kein Wunder. Damals rechneten sie ja noch, damit sie mit wehenden Fahnen ins Kanzleramt einziehen werden. Ich meine, wer sollte ihnen auch widersprechen? Ihre Argumente sprechen ja für sich. Und wer den Weg der Wissenschaft geht, der geht natürlich auch den Weg von Bündnis 90 den Grünen. Also das jedenfalls war die Annahme damals.
Ja, ja. Aber wir wollen heute gar nicht vorrangig auf die Partei Die Grünen schauen. Wir blicken auf die sogenannte Zivilgesellschaft und wir blicken auf die Institutionen, die Glaubwürdigkeit verleihen können oder eben auch entziehen. Also mit anderen Worten auf ARD und ZDF.
Wahlkampf machen ja nicht nur Parteien. Wahlkampf machen ja auch Lobbyisten. Und genau diese Erfahrung musste Annalena Baerbock bereits im Juni machen. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft startete nämlich eine Kampagne. Hier ist sie zu sehen, warum wir keine Staatsreligion brauchen. Zu sehen war die Kandidatin und etwas, das man als die 10 Verbote interpretieren konnte.
Ja, die neoliberale Lobbyorganisation hat die Kampagne nach Kritik übrigens zurückgenommen, aber sie war ja nicht die einzige, die da heftig mitgemischt hat.
Kennen Sie eigentlich den Enkeltrick? Also ich würde mal sagen,
Enkeltrick... Witzig ist er gar nicht, ich nehme das Lachen zurück. Der ist nämlich...
Schämen Sie sich.
Entschuldigung, ja.
Halten Sie sich lieber an meine Person, ja? Der Enkeltrick ist nämlich so etwa das Mieseste, was die organisierte Kriminalität sich ausgedacht hat. Der Enkeltrick funktioniert in etwa wie folgt. Die Verbrecher suchen im Telefonbuch, wo ja sowieso kaum noch jemand steht, im Telefonbuch nach altklingenden Namen. Diese Menschen werden dann angerufen und es wird behauptet, dass der Enkel dran wäre. Und der Enkel ist gerade in einer fürchterlichen Notlage und Oma und Opa müssen helfen. Mhm. Auf Oma und Opa wird Druck ausgeübt und so kommt es dazu, dass sie erleichtert werden. Um mehrere tausend Euro oder auch um 10.000 Euro oder um andere Wertgegenstände. Die alten Menschen werden also erpresst und um ihr Wichtigstes gebracht.
Na,
das, und jetzt
Also das erstmal gesagt, das ist sehr mies, also richtig mies. Gibt auch ein paar gute Infostellen bei der Polizei oder Weißer Ring, glaube ich, wo man sich da auch informieren kann, wenn man betroffener ist und so weiter. Interessant aber, dass, ich will gar nicht sagen, was Vergleichbares, oder vielleicht möchte ich das doch sagen. Im Wahlkampf, da gibt es nämlich eine neue Version jetzt des Enkeltricks. Nicht so kriminell. Urteilen Sie da aber sehr gerne selbst, ob diese Kampagne dann tatsächlich das Wort Enkeltrick verdient hat.
Guten Tag, mein Name ist Joko Winterscheid und ich habe hier ein kleines Anliegen.
Schönen guten Tag, mein Name ist Jan Delay. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass eure Oma und euer Opa
die Klimakrise stoppen können. Und dass du die einzige Hoffnung bist, dass sie es auch wirklich tun.
Bei der Bundestagswahl machen unsere Großeltern fast 40% der berechtigten Stimmen aus.
Ja, und die wählen sehr gerne und sehr oft ein weiter so der Politik.
Summa summarum, wir brauchen eure Großeltern.
Ja, Promis aus Show, Funk und Fernsehen und Showbusiness, die wenden sich da an die Jugend. Kinder, setzt euren Omis die Pistole auf die Brust, schreibt ihnen einen Brief, damit sie so abstimmen, wie ihr das für richtig haltet. www.enkelkinderbriefe.de ist nämlich genau die richtige Stelle dafür. Benjamin hat sich jetzt schon mal hingesetzt und da einen Entwurf erstellt.
Ja, Opi Marcel, ich hoffe, das gefällt dir. Sie können ihn auch gerne übernehmen. Liebe Oma, how dare you? Du alte Schabracke fährst seit Jahren im Hühnerstall Motorrad. Dabei verbrauchst du 1000 Liter Diesel. Deine geriatrischen Knochen buxierst du mit deinem SUV zum Onkel Doktor. Damit belastest du nicht nur unsolidarisch unser Gesundheitswesen, du zerstörst dann auch noch das Klima. Und ganz nebenbei überfährst du 2 Opis im Rollator. Obwohl du den ganzen Tag Discounterfleisch frisst, willst du einfach nicht sterben. Unkraut vergeht nicht, alter Knochen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine, du alte Umweltsau. Ach ja, Joko und Jan Delay haben gesagt, ich soll dir noch was ausrichten. Wenn du nicht enterbt werden möchtest, dann wähle am Sonntag besser die richtige Partei. Ich sag dir natürlich nicht welche, aber sie ist grün wie der Auswurf von Opa, kurz bevor du ihn unter die Erde gebracht hast. Ich zähle auf dich. Dein Lieblingsenkel Benjamin. PS. Das iPhone 13 kann jetzt vorbestellt werden. Es kostet ab 1.195 Euro. Aber ich brauche ja auch noch eine Hülle. Und die AirPods, die alten, habe ich beim Kiffen verloren. Mit 2.000 Euro, denke ich, würde das passen. Weihnachten ist noch lange hin. Ich nehme das ganze Jahr über Bargeld und PayPal.
Benjamin, ich weiß nicht, ob du da so ganz den richtigen Ton getroffen hast. Also ob das so zielführend gewesen ist. Klingt ein bisschen wie der WDR-Kinderchor nach einer Pressekonferenz von Greta Thunberg. Vielleicht ein höflicherer Ton?
Aber ich habe Angst. Wir werden alle sterben. Die nächste Kanzlerin ist die einzige, die Klimakrise noch beenden kann. Ich meine, ich fürchte mich. Außerdem habe ich Oma noch nie was Höfliches gesagt.
Naja, daran haben ja auch die Macher und auch die Freunde von Joko Winterscheid gedacht. Bitte.
Enkelkinderbriefe.de. Das ist eine Seite, die haben Freunde von mir ins Leben gerufen.
Wir setzen dabei auf das älteste Kommunikationsmittel der Menschheit. Den Brief.
Da gibt es sowas wie einen Briefomat und der hilft euch dabei, einen sehr guten, pointierten und argumenthaltigen Brief aufzusetzen.
Du schreibst einen Brief an deine Oma, an deinen Opa und bittest sie um ihre Stimme für deine Zukunft. Die richtigen Worte und Argumente findest du auf enkelkinderbrief.de. Mach jetzt mit.
Ja, auf dieser Seite, da können dann Enkel ihren Omas schreiben, also ohne ihnen wirklich selbst zu schreiben, in 3 Minuten und gerade einmal 9 Klicks ist der ganz persönliche Brief fertig. Benjamin, lies mal vor.
Der klingt dann so. Liebe Oma, ich wollte dir mal wieder schreiben, weil ich mir Sorgen um die Zukunft mache. Durch guten Klimaschutz wird das Leben für alle besser. Saubere Luft in den Städten, bessere Lebensmittel, saubereres Wasser. Wir können so auch Tiere und Pflanzen schützen und selbst viel gesünder und länger leben. Im September darf ich noch nicht wählen. Du aber schon. Und deine Altersgruppe ist die Mehrheit, die über die Politik der nächsten Jahre entscheiden wird. Bitte wählt im September eine Partei, die Klimaschutz ernst nimmt. Dann, denn damit schenkt ihr mir und anderen jungen Menschen eine Zukunft. Ich vermisse dich, hab dich lieb, dein Murzelpurzel. Mutzelputzel habe ich selber reingeschrieben.
Aber der Rest ja.
Ist nicht von mir.
Mhm. Ich würde aber sagen, das klingt ja schon mal ganz anders. Also ist ja eigentlich auch schnell gemacht. Dann klappt es vielleicht auch mit dem iPhone. So schwer ist es doch nicht, oder?
Naja, also ich muss sagen, 9 Klicks. Ob Omi mir 9 Klicks wert ist, weiß ich nicht.
Ja gut, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn ich das richtig gesehen habe, das noch schneller zu machen für den Brief an deine Oma oder deinen Opa. Da haben die Freunde von Joko nämlich noch was Tolles selbst geschrieben. Also vorgeschriebene Texte für Copy and Paste, auch verfügbar. Egal jetzt ob Waldsterben, Wassermangel, Hitzesommer, Copy und Paste per SMS ab an die Oma schicken, geht auch zwischen zwei TikTok-Videos ganz ratzfatz.
Na, da bin ich auf jeden Fall dabei. Mit Copy und Paste das Klima retten, kein Wunder, dass die Idee von Annalena Baerbock kommt.
Nein, ganz so ist es nicht. Aber wer auf die Idee kam, dazu gleich später mehr. Aber vielleicht rettest du damit weder das Klima noch den verkorksten Wahlkampf der Grünen. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden noch nicht mal 11.000 Briefe geschrieben. Da muss noch mehr kommen. Und es wird auch noch mehr kommen, nämlich morgen am Freitag.
Was für ein abgefahrener Sommer.
Ich war fassungslos, als ich die Bilder gesehen habe von den Menschen, die vor den Flammen fliehen mussten. In Griechenland, in Sibirien, in Kanada.
Hier in meinem Dorf gab es Anfang Juni ein Starkregenereignis. Häuser wurden unterspült, mein eigenes Haus wurde geschädigt.
Alle fürs Klima.
Wir sehen uns auf der Straße beim Klimastreik.
Und an der Wahlurne am 26. September.
Ab auf die Straße und ran an die Urne. Iris Berben, Caroline Kebekus, natürlich wieder Joko Winterscheid und Luisa Neubauer waren auch dabei. Sie alle rufen zum Klimastreik auf. Also streiken auch Sie, ganz egal was Sie sind. Ob Sie Automechaniker sind, Amazon-Paketdienstleister oder vielleicht Krankenschwester. Grüße an den Chef, ich bin Klimastreikender.
Vielleicht doch etwas eher für Privilegierte, weil ich meine, wer hat denn schon am Freitag da Zeit? Hauptberufliche Aktivisten natürlich, Schulschwänzer und Benjamin Gäume. Wolltest du nicht, ich glaube, du wolltest da sein, oder morgen?
Hab ich jedenfalls angekündigt.
Wollen wir mal schauen, werden sie dann auf unserem Telegram-Kanal sehen. Wir haben Ihnen jetzt aber schon zwei Kampagnen vorgestellt und ohne zu tief in die Details zu gehen, beide kommen von Fridays for Future und von Haupt- sowie ehrenamtlichen Aktivisten. Enkelkinderbriefe wird ja unter anderem getragen von Fridays for Future, außerdem von Together for Future und German Zero, drei Lobbyorganisationen, die den menschengemachten Klimawandel bekämpfen wollen.
Was hat das jetzt mit Annalena Baerbock zu tun? Habe ich das etwa in den Raum gestellt? Naja, Vorsicht, wir gucken uns das mal genauer an, ob das genau was mit Wahlkampf zu tun hat. Also der grüne Wahlkampfchef Michael Kellner, der urteilte dazu, tolle Aktion, ich kann das nur unterstützen. Und darunter natürlich noch einen Link zu dieser Aktion. Mhm. Renate Künast meldete sich ebenfalls zu Wort per Twitter. Mal einen Brief schreiben für die Zukunft? Danke für die coole Aktion. Natürlich ebenfalls mit einem Link zur Aktion. Und auch der grüne Schwabe Cem Özdemir pflichtete bei, sowie auch weitere grüne Leitfiguren.
Sind die Grünen gleich Fridays for Future? Sie sind sehr nah dran, also im wahrsten Sinne des Wortes. Hier mal eine kurze Auswahl ihrer Kandidaten für die Bundestagswahl. Listenplatz 7 in Berlin. Ann-Kathrin Esser, seit 7 Jahren bei Fridays for Future. Listenplatz 11 in Berlin. Maja Richter, seit 2018 Fridays for Future. Maximilian Kowoll, Listenplatz 8 in Brandenburg, gründete Fridays for Future Neuruppin. Nils Bollenbach, Listenplatz 14 in Schleswig-Holstein und natürlich Fridays for Future Aktivist.
So. Und dann haben wir da noch einen ganz besonderen Kandidaten. Er ist 20 Jahre alt, aber er hat bereits eine echte Karriere hinter sich. Jakob Blasel ist sein Name und er kandidiert für die Grünen Schleswig-Holstein auf Listenplatz 8. Vielleicht kennen Sie ihn ja schon von diesem Auftritt.
Greta Thunberg betritt die Bühne, Stromberg bricht in Jubel aus, Kai Pflaume mit Standing Ovations. Wo war denn jetzt Jakob Blasel?
Schau genauer hin.
Hier, Blasel überreicht Greta die goldene Kamera. Starke Leistung, aber vielleicht kennen Sie ja den jungen Politiker der Grünen auch von Instagram. Kann ja sein, man nennt ihn nämlich auch den Haustierschreck.
So liebenswürdig unsere Haustiere auch sind, wir brauchen sie eigentlich nicht.
Und das ist ein ziemlicher Umwelt- und CO2-Luxus, den wir uns da leisten.
Hui! Die Pferde sind übrigens die schlimmsten. Gefolgt von Hunden, dann kommen Katzen und am klimafreundlichsten ist das Kaninchen. Silberfische wurden nicht erwähnt, könnten also okay sein.
Das also ist der grüne Bundestagskandidat Jakob Blasel. Aber das war nicht irgendeine Instagram-Story von ihm. Er stand nämlich auf der Gehaltsliste von ARD und ZDF.
Diese nützlichen Informationen zum Thema Haustiere wurden Ihnen nämlich präsentiert vom öffentlich-rechtlichen Medienformat Funk. Die haben das produzieren lassen und Jakob Blasel war dort 2019 und 2020 Moderator bei Ozon.
Und da kommen wir zu einem spannenden Punkt. Wie neutral sind denn die Öffis eigentlich? Weil zu diesem Zeitpunkt war Blasel ja bereits Mitglied der Grünen und im Vorstand der Grünen Jugend Kiel.
Grünjugendliche Funktionäre arbeiten also für öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten.
Erinnert mich an eine recht berühmte Umfrage von der Zeitschrift Journalist. Das ist das Mitgliedsheft von dem Deutschen Journalistenverband. Und die hatten sich bei Volontären der ARD umgehört. Wen würden die Nachwuchsjournalisten wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Hier das Ergebnis.
57% würden die Grünen wählen.
Ach.
Ist die ARD etwa ein Grünfunk? Vorsicht, auf jeden Fall ein Linksfunk. Jedenfalls, wenn man diesen Zahlen glauben möchte. Wenn wir die Linke und die SPD noch dazu rechnen, dann landen wir nämlich bei 92% für Rot-Rot-Grün. Hier heißt es übrigens Grün-Rot-Rot. Also davon können ja selbst die Jungs von Konsens TV träumen.
Aber diese Umfrage wurde auch kritisiert.
Mhm. Von AfD-Mitgliedern oder von wem?
Nee, es wurde kritisiert, dass nur 86 von 183 Volontären überhaupt mitgemacht haben. Ja, das kann man auch kritisieren. Außerdem würden junge Leute ja grundsätzlich häufiger die Grünen wählen. Ja,
das kann man auch kritisieren, würdest du jetzt als nächstes sagen?
Nee, aber die Öffentlich-Rechtlichen sitzen häufig in Großstädten. Also wir haben es hier mit einem großstädtischen jungen Publikum zu tun. Häufig auch mit einem großstädtischen studierten jungen Publikum, die vornehmlich wohl auch eher grün wählen würden. Außerdem sei das Ganze ja gar keine Studie gewesen, sondern nur eine Datensammlung.
Okay, schwamm drüber. Umfrage egal, Haustiergrüner egal, wir wollten ja eigentlich auf den Wahlkampf blicken. Aber auch in den vergangenen Monaten sind die Öffis immer wieder in Fettnäpfchen getreten und es waren öfter mal grüne Fettnäpfchen.
Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat Anfang September so eine Straßenumfrage gemacht, Thema Radfahren in Berlin. Man hat also quasi einfach so Leute gefragt, wie sicher und komfortabel ist es denn eigentlich und was soll verbessert werden?
Mehr und mehr Pop-up-Radwege, das finde ich super, wir brauchen noch so viel mehr. Also auf der Sonderallee fahre ich nach wie vor nicht.
Die Pop-up-Radwege des Berliner Senats sind richtig klasse, sagt der Berliner Senat.
Ja, denn der Mann, der das in der Umfrage da sagt, der ist Sprecher für Klima- und Umweltschutz der Berliner Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Georg Kössler.
Die Bild-Zeitung hatte berichtet, der RBB hat sich dann entschuldigt und den Beitrag sogar gelöscht. Kössler nicht gekennzeichnet zu haben und ihn einfach als Bürger wie wir bezeichnet zu haben oder behandelt zu haben, das sei ein Fehler gewesen.
Ja gut, bei bald 1000 Abgeordneten, die in Berlin rumrennen, da hast du vielleicht immer mal einen Abgeordneten aus Versehen dabei bei Straßenumfragen. Aber Kössler, der ließ selbst ausrichten, er ging ja übrigens davon aus, dass er als Politiker ja sowieso auf der Straße erkannt wurde und deswegen befragt wurde.
Na, wer kennt ihn nicht?
Schattenkanzler Kössler. Ja,
davon musste er ausgehen. Ich meine, er hat einen Helm an, eine Maske auf 7:30 und Kopfhörer auf dem Fahrrad, sauste er durch Berlin und das RBB denkt sich, oh, da fährt doch der Kössler. Den halten wir an und den befragen wir mal dazu. Aber schwamm drüber.
Ja, weiter geht's mit den Öffis im Wahlkampf. WDR aktuell twitterte im August, Unionskanzlerkandidat Armin Laschet möchte keine Flüchtlinge aus Afghanistan in Deutschland aufnehmen.
Oh, Bums. Wow, so, der ehemalige und erste Integrationsminister dieses Landes. Armin Laschet will keine Flüchtlinge aufnehmen, schreibt der WDR. Hier kommt das, was Laschet wirklich geäußert hat. Das Mandat zur Evakuierungsaktion der Bundeswehr darf nicht nur für deutsche Staatsbürger gelten, sondern muss auch besonders gefährdete Bürgermeisterinnen, Vertreterinnen von NGOs, Rechtsanwältinnen, Lehrerinnen, Künstlerinnen und Menschenrechtsaktivistinnen umfassen.
Ganz schön sexistisch. Also eigentlich genau das Gegenteil von der WDR-Behauptung, denn das sind öffentlich-politische, also offensichtlich politische Flüchtlinge und ja auch mögliche Verfolgte, die er da aufnehmen will.
Ich meine, der WDR hätte auch schreiben können, Laschet will keine Frauen aufnehmen. Ingen. Wäre genauso falsch gewesen.
Ja, richtig. Aber Schwamm drüber. Die Öffis und der Wahlkampf. Und wo wir gerade beim WDR sind, also der Westdeutsche Rundfunk. Vielleicht kennen Sie den ja auch vor allem vom WDR-Kinderchor. Ach, was haben wir alle gelacht.
Die Hast Oma. Du eigentlich mitbekommen, dass mein Oma-Brief inspiriert war vom WDR-Kinderchor?
Ja, habe ich mitbekommen.
Mhm. Ich hätte ihn ja auch gerne gespielt, aber das ist rechtlich so ein bisschen heikel mittlerweile. Ja, Sie können ihn sich aber angucken, wenn Sie jetzt wirklich nochmal die Umweltsau hören wollen als Song. Gesungen von vielleicht 10-jährigen Mädchen. Gönnen Sie sich das mal. Mm. Ach ja, Instrumentalisierung im Wahlkampf, Instrumentalisierung von Kindern war ein Riesenthema. Ja. Haben wir nicht gerade erst in dem Klimastreik-Werbespot am Ende die kleinen Kinder gesehen, die gesagt haben, bitte helft uns, wir müssen das Klima retten. Instrumentalisierung vom Wahlkampf, ja, ständig irgendwelche Kinder, die Spitzenpolitiker interviewen, Kinder mit Knopf im Ohr, ja, die dann Armin Laschet in die Pfanne hauen. Ja, Instrumentalisierung von Kindern, ein Riesenthema im Wahlkampf. Instrumentalisierung beim WDR-Kinderchor ist irgendwie immer präsent.
Früher wurden die Babys geküsst, was geht wegen Corona nicht
Aber mehr. Bring dein Kind auf keinen Fall auf eine Querdenker-Demonstration, denn dann werden sie dich jagen.
Ja, ja, sind das dann die Omas gegen rechts? Nein, ich weiß es nicht, die dich jagen.
Rückstock.
Aber WDR ist auch noch ein gutes Stichwort. Quarks und Co. Ist ja vielleicht ein Format, das vielen von Ihnen was sagt. Ein Wissenschaftsformat. Ganz interessant, habe ich früher das als Kind mal geguckt.
Und das hat sich dankenswerterweise auch der Parteiendemokratie zugewendet. Die Parteiprogramme gewälzt und die Parteiprogramme dann bewertet rund um das Thema Klimaschutz. Und hier kommt das Ergebnis vom WDR von Quarks.
Und der Überraschungssieger ist, ja, wir waren auch überrascht, die FDP. Wenn sie ihre Pläne tatsächlich durchzieht und einen CO2-Preis für alles macht, dann würden die Kohlekraftwerke ganz schnell stillgelegt werden und der Klimaneutralität werden wir sehr schnell sehr viel näher. Aber wir bezweifeln, dass sie das auch so tun würde, denn auch die FDP will wahrscheinlich nicht, dass Deutschland ein Stromversorgungsproblem bekommt. Damit bewegt sich die FDP wohl eigentlich eher auf dem vorletzten Platz, was den Klimaschutz angeht.
Ja, klasse. Und so high-technologisiert wie wir sind, Achtung, hole ich jetzt mal, weil wir machen jetzt nämlich das große Basta-Berlin-Ranking. Die erfolgreichsten Corona-Informationskanäle auf Telegram.
Ja, Achtung. Das haben wir jetzt vorbereitet. Also wir widmen uns den 5 größten deutschen Corona-Informationskanälen. Und wir haben hier ein Ranking. Ja, Sie sehen. Für uns hat es jetzt nicht ganz gereicht, unter die Top 5 zu kommen. Wir rangieren hier auf Platz 158. Aber mal gucken, wer es dann eigentlich auf das große Treppchen geschafft hat. Also, wir beginnen mal mit Platz 5 der größten deutschen Corona-Informationskanäle auf Telegram.
Ja, Ralf Ludwig mit 81.000 Abonnenten.
Ganz liebe Grüße.
Mhm. Platz 4, bitteschön. Samuel Eckert, denn der gute Mann hat 125.000 Abonnenten.
Wir kommen zum Treppchen.
Alles außer Mainstream bei Dr. Bodo Schiffmann, 151.000 Abonnenten. Platz 2, Oliver Janich, 160.000 Abonnenten. Und Achtung, Platz 1, der erfolgreichste deutsche Telegram-Kanal, Corona-Info-Kanal des Bundesministeriums für Gesundheit. Mit 362.000 Abonnenten. Hey, klasse.
Joppa, Moment mal.
Ja?
Also Ralf Ludwig, der sitzt überwiegend auf Mallorca. Ist
ja, stimmt,
kein Deutscher. Stimmt.
Der muss weg, ja, das stimmt.
Samuel Eckert, Schweiz.
Ach, ja, stimmt, ja. Ja, ist natürlich blöd. Aber gut, die drei Plätze sind soweit in Ordnung dann.
Tansania?
Ach, Tansania. Ja gut, das ist dann natürlich auch ein bisschen blöd.
Ich glaube, Oliver Janich schwurbelt von den Philippinen aus.
Ach, okay, ja gut. Aber dann haben wir ja immer noch Platz 1.
Nein, dem glaubt unsere Redaktion nicht. Der muss leider auch weg.
Na, okay, aber dann ist ja umso besser, weil dann würde ich sagen, haben wir doch jetzt hier ganz klasse, direkt mit 10.000 Abonnenten, Basta Berlin auf Platz 1.
Deutschlands größter Corona-Informationskanal auf Telegram ist Basta Berlin.
Wunderbar, bitte auch gerne abonnieren, denn Sie wissen gar nicht, was Sie alles verpassen. Ich glaube, damit kommen wir jetzt auch zum Webtipp, das lassen wir hier stehen, ne?
Ja.
Und da haben wir mal einen Kanal genommen, der, weiß ich nicht, ob der bei jedem gut ankommt, weil die Macher sind Hyperbowl, machen auch ein paar Sachen online für ZDF. Nichtsdestotrotz machen die auch den Kanal Dislike.
Ja, stell dir mal vor, wir würden Sachen für ZDF machen, das würde auch gut ankommen. Das ist also kein Ausschlusskriterium. Leider machen wir keine Sachen für ZDF.
Viele unserer Zuschauer wollen uns ja auch lieber GEZ-Gebühren geben. Vielleicht wird so ein Schuh.
Im Moment leider nicht möglich. Ja. Also es kam auch neulich mal wieder die Bitte, dass wir die Kontoverbindung mitteilen sollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein neuer Trick der Nigeria-Connection war.
Enkeltrick.
Das war wahrscheinlich ein Enkeltrick. Also wir sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf keine Spenden angewiesen. So. Unser Geld kommt direkt in Kaviar und Krimsekt überwiesen. Sollte sich das ändern, werden wir uns vertrauensvoll an Sie wenden.
So ist das. Zum Webtipp nochmal. Dislike fand ich deswegen ganz schön, dass es hier reinpasst. Die haben häufig Politiker dort sitzen und die kriegen dann ja eigentlich Hassnachrichten oder zumindest Dislike, schlechte Fragen gestellt. Also die schon durchaus manchmal sehr, sehr hart sind. Und darauf müssen sie spontan antworten. Wie das aussieht, das zeigen wir Ihnen jetzt.
Grenzgänger schreibt, Juso-Chef, wohl eher Huso-Chef, noch nie gehört. Bei so einem selbstverliebten Grinsen rutscht mir fast die Hand aus.
Bier, Tane, Bier. Der Lauch sieht aus wie einer, der im Keller kleine Kinder versteckt. Woher weiß dieser Mann das?
Ich wette, dieser Mann hat ein brutales Doppelleben, à la Friedmann. Oh. Kollektivistischen Skoks und stalinistische Nutten. Na, du hast ja überhaupt keine Vorstellung. Aber das macht nichts. Gysi hat Arsch in der Hose und einen gesunden Mittelstrahl. Weiter so. Das klingt doch ganz nett.
Henry 29. Amtor muss sich mal richtig einsaufen und eine Alte ballern. Ja, dagegen spricht gar nichts.
Also der YouTube-Kanal Dislike war das von Hyperbowl und damit kommen wir zum Schreddern.
Ja, richtig. Super, und heute geht's mal wieder ums Grundgesetz. Das Grundgesetz wird geschreddert. Mhm. Warum noch gleich? Also, es ist ja wirklich eine bewegte Woche. Hinter den Kulissen wird angeblich schon darüber gesprochen, welche Koalitionen dann gebildet werden können. Mhm. Und der Focus Online hat darüber geschrieben, was da hinter den Kulissen derzeit abgehen könnte. Kann ich ja, toll, dass wir jetzt mal hier so eine Grafik haben. Dann könnt ihr CDU, hier sind die Grünen. Und das geht natürlich überhaupt nicht, das ist ein Blitz. Mhm. Es sei denn, die CDU verspricht den Grünen, dass Katrin Göring-KGE eine Krone bekommt.
Ja, anscheinend soll es eine kleine Absprache hinter den Kulissen gegeben sein. Focus hat gesagt, sie hätten das aus Kreisen von CDU-Abgeordneten erfahren, dass man den Grünen ja vielleicht, wenn sie denn zusammen mit FDP dann in die Koalition mit ihnen eingehen wollen, Frau Katrin Göring-Eckardt im nächsten Februar die Wahl der Bundespräsidentin gewinnen könnte und ab ins Schloss Bellevue zieht. Tschüss, Frank, weiter.
Und deswegen haben wir nochmal ins Grundgesetz geschaut. Artikel 54. Der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesversammlung gewählt. Weber ist jeder Deutsche, der das Wahlrecht zum Bundestag besitzt und das 40. Lebensjahr vollendet hat. Amt dauert 5 Jahre, Wiederwahl ist nur einmal zulässig. Bundesversammlung wählt den Bundespräsidenten und genau deswegen müssen wir das jetzt vielleicht schreddern.
Ja.
Wenn die Bundesversammlung ihn wählt, aber vorher schon Armin Laschet zusammen mit Annalena Baerbock ausgekungelt hat, dass Katrin Göring-Eckardt es wird, so steht das nicht im Grundgesetz.
Aber übrigens, ganz normal, also es gibt auch andere Absprachen anscheinend schon, was man der CSU anbieten könnte. Da waren auch wieder Politiker im Gespräch. Kriegst du denn diesen Riesenzettel in den Schredder?
Ich schredder bloß Artikel 54. Ich habe mich auch extra nochmal schlau gemacht, ob es strafbar ist, das Grundgesetz zu schreddern. Ich bin da auf Paragraph 90a Strafgesetzbuch gestoßen.
Und
da
den schreddern wir auch.
Ungesehen. Ich verrate nicht, was drin steht, aber es wird heute alles geschreddert. Verunglimpfung, Machung von Staat und seiner Symbole ist auch unter Strafe gestellt.
Du hast den Rückwärtsgang drin, oder?
Ja.
Hey. Ah.
Sehr. Verbrennen Sie die Fahne nicht. Das ist nur mein Tipp als Zusammenfassung dessen, was da drin steht. Aber beispielsweise den alten Pleitegeier, den Bundesadler, den könnten wir jetzt hier auch aufmalen und ihn verunstalten und uns darüber lustig machen. Das wäre dann Kunstfreiheit.
So, ein paar Ankündigungen haben wir noch. Ganz wichtige Ankündigungen. Also erst einmal, jetzt am kommenden Sonntag, am Wahlsonntag, 26. September, gehen Sie am besten um 17 Uhr auf YouTube und auf unseren SNA-Kanal, weil wir dann live streamen werden. Bestimmt 3 Stunden, denke ich mal, werden wir quasi dann den Wahlabend begleiten, werden zu ein paar Korrespondenten, die wir haben bei Wahlpartys und so weiter, da mal hinschalten. Parteienforscher haben wir noch dabei und ansonsten ist es viel Anarchie dabei, weil wir auch noch nicht genau wissen, was wir machen.
So sieht's aus. Ja. Ich werde morgen wahrscheinlich vorbeischauen beim Klimastreik von Fridays for Future. Da werde ich bei Telegram das eine oder andere zu sagen haben.
Dann haben wir noch ein Interview, was du heute gemacht hast.
Oh Gott, ja. Benedikt Lux, ist ein Kumpel von mir.
Ein alter Bekannter würde ich ihn nennen.
Ja, ja, ja. Also als ich zur Grünen Jugend gekommen bin, war er gerade der Landesvorsitzende. Dann wurde ich im Landesvorstand bestätigt. Dann ist er in den Bundesvorstand gegangen. Das heißt, wir kennen uns seit 18 Jahren in etwa, hatten aber Ewigkeiten nichts miteinander zu tun. Er saß genau da, wo du gesessen hast. Es war ein sehr intensives Interview. Und ich muss sagen, dass ich ihn kannte und ihm auch vorweg im Interview schon das Du abgetrotzt habe, hat dazu geführt, dass ich aus meiner Sicht eine große Freiheit hatte, ihm auch ziemlich unangenehme Fragen zu stellen. Mhm. Mal gucken, wie Sie urteilen werden. Es geht natürlich ums Klima, es geht auch um
Politik. Also er ist von den Grünen, genau.
Ah ja, er ist seit 15 Jahren Abgeordneter im Berliner Landesparlament. Mhm. Am Ende geht es natürlich auch um die Corona-Maßnahmen. Und dann halten Sie sich mal fest, wie er die Frage beantwortet, warum eigentlich diese Maßnahmen so richtig sind. Ich glaube, es macht Spaß.
Blutdruck
am Samstag hier erscheinen. Ja.
Genau, am Samstag außerdem die letzte Ausgabe von Kurz erklärt, dann mit dem Parteiprogramm der Linken. Ja, und nächste Woche, da gibt es ja endlich was zu feiern. Mhm. Nächste Woche Donnerstag, am 30. September, Folge 100. Ich freue mich sehr drauf. Wir haben sehr viel mit Ihnen vor. Wir haben auch viele Einsendungen bekommen. Und eine Bitte haben wir noch. Senden Sie uns doch an basta.berlin@snanews.de mal so persönliche Fragen, die Sie an uns haben. Vielleicht auch mal abseits von Recherche. Einfach machen wir Betreff 100 und dann wollen wir die hier in der Sendung mal beantworten, wenn was dabei ist.
Super, das war's für heute.
Ja.
War leider eine schlechte Sendung, lag aber nicht an dir.
Nee.
Ich übernehme die volle Verantwortung.
Ich denke, soweit ist erstmal alles gesagt. Auf geht's, ab geht's zum Wahlsonntag.
Hey, das wird das. Wir holen die Kanzlerschaft, die Kanzlerin.
Mein Name ist Benjamin Golmer. Alles Gute, auf bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.